Die folgende Sendung wird gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer 6. Sendung aus der Reihe Gemeinwohl statt Profit. Anders wirtschaften mit fairem Handel und solidarischer Ökonomie. Die Sendungen können Sie auf Radio Lora jeden 4. Dienstag und wenn es einen gibt, 5. Dienstag im Monat immer um 17 Uhr hören. Heute geht es in einem Schwerpunkt um eine Weltbildung bzw. globales Lernen. Was es damit auf sich hat, das hören wir von Christoph Steinbrink, der 4 Jahre lang Leiter der Arbeitsstelle Eine Welt im Pädagogischen Institut im Referat für Bildung und Sport der Stadt München war. Außerdem haben wir den Feldmochinger Weltladen besucht und wir stellen den Verein Urbane Gärten vor.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Auf der Startseite des Internetauftritts des Feldmochinger Weltladens steht folgender Satz. Wenn die Länder des Überflusses den Entwicklungsländern gerechte Preise für ihre Produkte zahlen würden, könnten sie ihre Unterstützung und ihre Hilfspläne für sich behalten. Das ist ein Zitat von Bischof Dom Helder Camara aus Brasilien. Und genau das hat sich der faire Handel als Ziel gesetzt, wie uns gleich Monika Pech vom Feldmochinger Weltladen erläutern wird. Wir haben im Laden vorbeigeschaut und mit ihr über die Geschichte und die Arbeit des Ladens und über die Situation des fairen Handels angesichts der vielen Krisen gesprochen.
Der faire Handel will in erster Linie die Produzenten der Waren, das heißt also Bauern oder Produzenten der Handwerksartikel, unterstützen, indem er faire Löhne bezahlt. Das ist das allerwichtigste Kriterium. Darüber hinaus will man natürlich vermeiden, über die Bezahlung der fairen Löhne, dass in den Familien Kinder mitarbeiten müssen, um den Lebensunterhalt zu verdienen. Das heißt, für Kinder ist Bildung wichtig und nicht Arbeit, und das will der faire Handel unter anderem grundsätzlich ausschließen. Darüber hinaus werden noch soziale Projekte in den Kooperativen und Genossenschaften unterstützt. Aber das primäre Kriterium ist, dass die Menschen für ihre Arbeit gut und fair entlohnt werden.
Dann kommen wir zum Feldmochinger Weltladen. Den gibt es ja schon eine Weile. Die Jahreszahl werden Sie mir jetzt gleich sagen. Aber was war denn so der letzte Anstoß, dass er dann gegründet wurde? Gründe haben Sie ja eben genannt, warum das jetzt gerade wichtig ist, warum es den fairen Handel gibt. Aber fangen wir von vorne an. Seit wann gibt es ihn denn?
Den Weltladen in Feldmoching gibt es seit 1992. Der Auslöser war, dass es hier in dem Stadtteil Feldmoching eine Gruppe gab, Arbeitskreis Eine Welt, die sich mit den Themen in der Welt befasst haben und im Gedanken der Unterstützung für viele Menschen, die in Not sind, war eben der faire Handel für uns ein großes Plus, dass es Hilfe zur Selbsthilfe ist. Es sind keine Almosen, die gegeben werden, sondern man unterstützt die Menschen in ihrem normalen Leben, in ihrem normalen Arbeitsfeld. Und das war der Auslöser, dass wir uns als Gruppe gesagt haben, wir versuchen hier in dem Stadtteil Feldmoching einen Laden zu etablieren.
Das war aber noch nicht hier an diesem Standort, sondern ich kann mich noch erinnern, ich bin in Schleißheim aufgewachsen, in Oberschleißheim, und ich bin da immer vorbeigefahren. Das war so ein ganz kleines Häuschen, wenn ich mich recht erinnere, da waren Sie drin, oder?
Das war ein kleines Häuschen hier, auch auf dem Grundstück. Der Name des Häuschens oder des Ladens war damals Coroatá-Hütte, angelehnt an unsere Partnerschaft mit einer brasilianischen Stadt im Nordosten von Brasilien, im Bundesstaat Maranhão. Die Stadt heißt Coroatá. Und so haben wir unseren ersten Laden damals Coroatá-Hütte genannt. Heute sind wir Weltladen Feldmoching, weil wir auch im Weltladen-Dachverband vernetzt sind und uns dem Corporate Design auch der Weltläden in Deutschland somit angepasst haben.
Haben Sie noch Kontakte zu dem Ort in Brasilien, Coroatá?
Das ist nach wie vor unsere Partnergemeinde und wir unterstützen nach wie vor mit dem Überschuss, den wir aus unserem Laden erwirtschaften, Bildungsprojekte für Kinder dort. Wir unterstützen Schulpatenschaften konkret.
Das ist ja auch ein Merkmal des fairen Handels, was Sie da jetzt geschildert haben, diese langjährigen Beziehungen zu den Produzentinnen und Akteurinnen in der einen Welt, oder?
Das auf alle Fälle. Das, was wir jetzt haben, das ist halt so eine Partnerschaft zu einer Stadt in einem Gebiet, wo die Menschen unter großer Armut leben. Aber den fairen Handel zeichnet eben grundsätzlich auch aus, dass man langjährige Beziehungen zu den Produzenten hält. Das heißt, die haben auch eine Verlässlichkeit der Abnahme ihrer Waren oder ihrer Produkte und wissen halt auch immer, dass sie einen fairen Preis für ihre Ernte oder für ihre Waren, die sie produzieren, bekommen.
Kommen wir ins Jahr 2024, also heute. Wer betreibt denn den Laden heute? Wer macht da alles mit?
Das ist so, dass der Trägerverein Partnerschaft statt Almosen, Verein für eine Welt immer noch derselbe ist. Das ist ein ganz normaler eingetragener Verein, wo es eine Vorstandschaft gibt, die quasi den Laden organisiert. Tatsächlich sind wir aber im Praktischen gesehen hier circa 20 Mitarbeiter, die alle ehrenamtlich arbeiten. Jeder halt so die Zeit, die er übrig hat für den Ladendienst, Vormittag und Nachmittag. Und tatsächlich sind es 5 Leute, die die Ladenorganisation organisieren, aus dieser Gruppe von den 20 raus.
Und es sind nur Ehrenamtliche oder haben Sie auch eine festangestellte Leute?
Nein, wir arbeiten alle ehrenamtlich hier, also auch die, die die größere Organisation des Ladens übernehmen. Und ich muss tatsächlich sagen, dass der Überschuss des Ladens auch eine Lohnbezahlung nicht erwirtschaften würde.
Aber Sie haben einen Überschuss.
Wir haben einen Überschuss, den wir gerne weitergeben. Und das ist auch nicht eine unerhebliche Summe im Laufe des Jahres. Aber es ist so, dass Löhne, die monatlich bezahlt werden mit all den Nebenkosten, eigentlich unser Budget übertreffen würden.
Bevor wir so auf die Verkaufszahlen und den Umsatz kommen bei Ihnen, vielleicht erstmal, dass Sie uns beschreiben, was haben Sie denn alles im Laden?
Ich würde jetzt mal sagen, dass wir zu 2/3 Lebensmittel in unserem Sortiment haben. Das sind diese typischen Produkte des fairen Handels wie Kaffee, Schokolade, Reis, Zucker. Aber darüber hinaus natürlich andere Produkte auch. Und der Rest des Ladens, würde ich mal sagen, sind Handwerksartikel, die grundsätzlich eher aus dem globalen Süden kommen, was auch schön ist für die Leute hier, dass sie ein bisschen exotischere Geschenke oder auch Dinge für sich bei uns im Laden finden.
Können Sie vielleicht mal ein Produkt rausgreifen oder auch zwei, wo man so die Handelsbeziehungen beispielhaft rausarbeiten kann, wie der faire Handel funktioniert?
Ich würde jetzt da als Beispiel anfügen die Cuts from Africa. Das ist ein Projekt aus Ruanda. Da werden von einer Gruppe von jungen Leuten, circa 60 sind es derzeit, Glückwunschkarten gestaltet. Und diese jungen Leute haben Schwierigkeiten in Ruanda auf dem Arbeitsmarkt sich zu festigen. In diesem Projekt werden sie geschult, auch für später, wenn sie aus diesem 3-jährigen Programm, wo sie arbeiten dürfen, rauskommen und dann versucht man auf dem Arbeitsmarkt sie zu integrieren. Das ist auch ein ökologischer Aspekt, denn diese Glückwunschkarten werden aus Restpapierbeständen hergestellt, die dort in Büros und in Firmen anfallen. Ich würde sagen, ein sehr gelungenes Projekt und für den fairen Handel.
Jetzt, wenn man sich so umschaut im Laden, dann entdecke ich, vielleicht gibt es irgendwo, nicht das Fairtrade-Siegel, das, was man so, das Handelsübliche, das ist bekannt. Woher bekommen Sie denn Ihre fair gehandelten Produkte?
Wir kaufen in der Regel oder beziehen unsere Waren vom Fairhandelshaus Bayern in Amperpettenbach. Und unsere Produkte sind alle anerkannte Fairhandelsprodukte. Dieses ursprüngliche Fairtrade-Siegel befindet sich noch auf einigen wenigen Artikeln. Der Überschuss jedoch der Waren kommt auch von der GEPA, Gesellschaft für partnerschaftlichen Handel, die ein eigenes Fair-Plus-Siegel haben, das noch ein Stück weiter geht als dieses ursprüngliche Fairtrade-Siegel in den Kriterien der Unterstützung für die Produzenten.
Auch ein Wort zum Bio-Anteil. Wie hoch ist der Bio-Anteil bei den fair gehandelten Lebensmitteln hier im Laden? So eine Pi mal Daumenzahl.
Ich würde sagen, bei uns im Laden sind es tatsächlich 90% der Artikel, denn wir versuchen in der Auswahl von vergleichbaren Artikeln immer das Bioprodukt zu nehmen, weil wir doch merken, dass unsere Stammkundschaft, die wir ja hier in der Regel haben, wir haben wenig Laufkundschaft hier in diesem Stadtteil Feldmoching, auch bewusst darauf schauen, dass die Produkte fair gehandelt werden, aber auch ökologisch produziert werden.
Dann kommen wir doch mal zu den Produkten und da würde ich gerne wissen, was geht denn gut und was geht so eher weniger gut?
Also Lebensmittel gehen bei uns die wir im Sortiment haben, denn unser Laden ist sehr klein. Wir haben ja nur eine gezielte Auswahl im Laden und das geht vor allen Dingen auch nach der Nachfrage der Kunden. Unsere Lebensmittel gehen durch die Bank sehr gut, aber nach wie vor ist Kaffee das Hauptumsatzprodukt in unserem Laden. Kaffee ist einfach das Fair-Handelsprodukt von Beginn an, das sich aber total weiterentwickelt hat in einer Vielfalt von Angeboten verschiedener Kaffees für jeden Geschmack. Und denke ich, Kaffee ist nach wie vor das Hauptprodukt.
Was noch? Was läuft noch gut?
Schokolade sowieso immer. Aber es ist auch Wein, geht auch sehr gut. Und im Handwerksbereich kleine Geschenke. Und das bekommen wir immer zu hören, dass man gerne in unseren kleinen Laden kommt und immer etwas Kleines findet zum Verschenken.
Wie schaut es denn mit dem Umsatz aus? Ich habe eine Pressekonferenz der GEPA, also diese Handelsgenossenschaft, die Sie auch angesprochen haben, mitbekommen, konnte man online mitschauen. Die haben von Umsatzrückgang berichtet. Auch generell die Zahlen für die Weltläden waren rückläufig. Ich habe jetzt nicht, also es ist nicht massiv, aber doch rückläufig. Wie schaut es denn bei Ihnen aus?
Also tatsächlich hat in der Zeit während der Corona-Pandemie der Umsatz unseres Ladens stabil gehalten, obwohl wir zeitweise gar nicht auf hatten. Aber die Leute waren sehr froh, in so einem kleinen Laden relativ unbehelligt einkaufen zu können. Jedoch nach der Corona-Zeit und seitdem muss man eigentlich sagen, der Krieg in der Ukraine stattfindet und die Leute vielfach auch wissen, dass es mit dem Energienachschub schlecht ausschaut und alles auch sehr viel teurer geworden ist, merken wir einen deutlichen Rückgang in unserem Umsatz.
Aber trotzdem, deutlicher Rückgang, aber trotzdem haben Sie einen deutlichen Überschuss erwirtschaftet. Ist ja eigentlich verwunderlich, oder?
Ja, also der Überschuss ergibt sich ja daraus, dass wir eine kleine Handelsmarge haben. Eine kleine Handelsmarge, die natürlich am Ende des Jahres, wenn man wenig Nebenkosten zu verbuchen hat, natürlich übrig bleibt. Aber der Überschuss wird natürlich, wenn der Umsatz sinkt, auch etwas geringer. Nach wie vor bleibt aber ein Überschuss. Und wir sind jetzt nicht panisch oder unglücklich mit unserem Laden. Wir finden, er läuft nach wie vor gut. Aber man würde halt gerne eher nach vorwärts streben und eher den Umsatz steigern, als ihn stagnieren zu lassen oder gar um ein paar Prozent zu sinken. Dadurch, dass aber unsere Nebenkosten sehr gering sind, wir ja keine Löhne bezahlen. Und ich muss an dieser Stelle auch erwähnen, dass wir keine Miete für unseren Laden bezahlen müssen. Geht das alles noch gut um, aber unter dem Strich müssen wir vermerken, dass es halt mit dem Umsatz rückläufig ist.
Was würden Sie sich denn wünschen? Also ich meine, faire Handel als eine alternative Wirtschaftsform, die gute Beziehungen zu allen Akteuren, die da beteiligt sind am Handel, fördert und stärkt. Das wäre doch eigentlich was, was die Politik auch unterstützen müsste, könnte. Wie könnte so eine Unterstützung aussehen?
Also tatsächlich ist es so, dass vor ganz vielen Jahren, als wir begonnen haben, uns für den fairen Handel zu engagieren, unser großes Ziel und unsere große Motivation war, dass eines Tages der faire Handel eine ganz normale Wirtschaftsform ist, die sich auf der ganzen Welt etabliert hat. Wir haben Kontakt zu lokalen Politikern immer wieder und können auch kleine positive Effekte verbuchen, aber das ist alles nur lokal. Für die große Politik, da engagieren wir uns halt mit Aktionen, die vom fairen Handel insgesamt laufen, die vom Weltladendachverband kommen oder auch von Fairtrade Deutschland oder anderen. Aber wir würden uns sehr wünschen, dass es eines Tages natürlich dieses große Ziel wäre, dass es die normalste Wirtschaftsform auf der ganzen Welt wäre. Fair gehandelte Waren zu vertreiben und die Menschen zu unterstützen, die diese Waren produzieren damit.
Da ist es natürlich noch ein weiter Schritt, aber Sie haben ja angesprochen, Politiker hier so im Lokalen tun manchmal was. Also mir würde ja zum Beispiel einfallen, könnte der Bezirksausschuss nicht bei seinen Sitzungen fair gehandelten Kaffee trinken? Haben Sie da schon mal nachgefragt?
Das haben wir mehrfach nachgefragt und wir sind natürlich auch gerne Gast bei Sitzungen, auch hier im kirchlichen Bereich, dass wir uns in dem hiesigen Pfarrverband da immer wieder zu Wort melden. Aber wir merken, wir müssen da dranbleiben. Sobald wir da nachlassen, gerät der faire Handel in den Hintergrund. Und es sind lokale Probleme, Themen, die hier eine größere Rolle spielen. Aber das sehen wir halt auch als unsere Aufgabe, dass wir im Bewusstsein der Menschen dieses Thema fairer Handel fördern und da dranbleiben. Deswegen gehen wir auch gerne in Schulen und fangen schon bei den Kindern an, spielerisch dieses Thema gerecht mit Menschen umzugehen, auch fair gehandelte Waren selbst zu konsumieren, dass wir dieses Thema weiter verbreiten.
Gibt es in Feldmoching eine Fairtrade School?
Das Gymnasium Feldmoching ist Fairtrade-Schule seit 1,5 Jahren. Wir haben damals aktiv in der Steuerungsgruppe den Bewerbungsprozess für die Auszeichnung begleitet und die Schüler und die Schule dabei unterstützt. Da freuen wir uns sehr und das ist auch ein reger Austausch zwischen den Schülern, die sich ganz aktiv übers Jahr einsetzen. Aber auch bei den Lehrern ist dieses Thema angekommen und da freuen wir uns sehr, dass wir diesen Kontakt halten dürfen.
Nochmal ganz konkret, wenn eine Schule Fairtrade-Schule ist, wie das Feldmochinger Gymnasium, was gibt es da alles? Bildungsveranstaltungen, fair gehandelte Produkte in der Pause oder wie schaut das aus?
Es gibt ja verschiedene Kriterien, die man erfüllen will, wenn man als Fairtrade-Schule oder Kommune oder Stadt oder ausgezeichnet werden will. Und das musste auch die Schule erfüllen. Das war ein Kriterium, dass es in dem Pausenverkauf mindestens 2 Produkte gibt, die aus fairem Handel kommen. Dass die Lehrer dazu stehen, dass im Lehrerzimmer fair gehandelter Kaffee getrunken wird. Grundsätzlich, und da ist auch der Schuldirektor, Herr Netter, sehr rührig, wenn es Vorträge an der Schule gibt, ist das kleine Geschenk oder die kleine Übergabe für den Vortragenden auch aus dem fairen Handel. Und die Schüler selbst gestalten 2-3 Mal im Jahr einen Verkauf, wo sie Waren aus unserem Weltladen in Kommission bekommen und an einem kleinen Stand in der Schule verkaufen dürfen.
Jetzt haben Sie oder wir jetzt diese Fairtrade-Town-Bewegung schon angesprochen, die ja ausgeht von Fairtrade Deutschland. Das ist die Organisation, die das Siegel vergibt. Und München ist jetzt seit 2013, glaube ich, Fairtrade-Stadt München, so heißt das dann. Und der Feldmochinger Weltladen, soweit ich weiß, ist auch in der Steuerungsgruppe, oder?
Ja, denn in der Steuerungsgruppe sollen aus verschiedenen Bereichen Leute vertreten sein. Wir haben Vertreter in der Steuerungsgruppe aus dem kirchlichen Bereich, aus dem Kreis Jugendring, vom Nord-Süd-Forum, auch von der Stadtverwaltung selbst. Und als zivile Mitglieder sind der Weltladen oder Fairkauf München dabei und wir als Weltladen Feldmoching in der Steuerungsgruppe Fairtrade Stadt München.
Also es tut sich was auch auf Stadtebene. Gibt es da gerade ein Projekt, was die Fairtrade Stadt München oder vielleicht auch der Feldmochinger Laden macht in den Herbst hinein oder nächstes Jahr, was jetzt berichtenswert wäre oder schon mal, wo man darauf hinweisen könnte?
Seit Freitag, den 13. läuft die Faire Woche, eine bundesweite Aktion für den fairen Handel. Und wir als Weltladen beteiligen uns in der Weise, dass wir den Kunden speziell einige Produkte aus unserem Sortiment vorstellen, mit den Hintergründen, mit den Geschichten der Produzenten, aber auch zur Verkostung im Weltladen, damit sie auch probieren können und merken, wie toll unsere Produkte schmecken.
Also einfach mal vorbeischauen. Noch ist Zeit bis zum 30. September. Und wer jetzt noch neugierig geworden ist, weil Frau Pech hat ja erzählt, hier wird alles ehrenamtlich gestemmt und wer noch eine ehrenamtliche Arbeit, Tätigkeit sucht, eine sinnvolle, der kann hier doch mal anrufen. Vielleicht noch zum Schluss, was muss man denn als ehrenamtliche Kraft hier alles können, wissen und was muss man machen?
Wir suchen in erster Linie Mitarbeiter speziell für den Ladendienst. Das wäre entweder am Vormittag 3 Stunden oder am Nachmittag 3 Stunden. Jeder muss einfach die Freundlichkeit, mit den Kunden umzugehen, mitbringen. Die Hintergründe des fairen Handels, die kann man hier nachlesen, erwerben. Wir können auch darüber kleine Schulungen machen. Aber in erster Linie ist es der Umgang mit den Waren und vor allen Dingen der Umgang mit den Kunden. Wenn das Spaß macht, ist man schon der Richtige und darf sich gerne melden bei uns.
Soweit Monika Pech vom Feldmochinger Weltladen in der Josef-Frankel-Straße 58.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Am 16. Mai dieses Jahres fand der Day of Hope im Münchner Werksviertel statt. Im Freien präsentierten sich viele Vereine, Initiativen und Organisationen, die sich das Thema Nachhaltigkeit bzw. Bildung für nachhaltige Entwicklung auf die Fahne geschrieben haben. Auch ein Projekt der Bürgerstiftung München hatte dort sein Zelt aufgeschlagen. Die urbanen Gärten München. Ruth Mahler betreut das Projekt und wir haben mit ihr über den Verein und das Garteln gesprochen.
Ich stehe hier am Stand von Urbane Gärten München. Da steht als Untertitel: In München wächst was. Ja, was hat es denn mit den urbanen Gärten auf sich? Was wächst denn da?
Da wächst ganz, ganz viel. Also es wächst vor allem sozialer Zusammenhalt in den Vierteln und ganz viel Grünes, von Gemüse über seltene Wildpflanzen, über Unkraut Bäume, Sträucher, Beeren, alles. Wir sind momentan 38 Gemeinschaftsgärten, einige Krautgärten, die immer mehr werden, weil die Stadt beschlossen hat, per Stadtratsbeschluss, jedes Jahr soll ein Krautgarten dazukommen und natürlich die ganzen Kleingärten. Insgesamt sind wir 108 urbane Gärten in München.
Fangen wir an mit dem sozialen Zusammenhalt. Wie schaut denn das konkret aus? Wie wächst da der soziale Zusammenhalt? Wie gehen die Leute miteinander um?
Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt Gärten, wo jeder sein eigenes Beet hat. Und da lernt man sich so in der Nachbarschaft kennen, verkocht vielleicht gemeinsam das Gemüse, das man erntet, macht Feste. Aber es gibt auch Gemeinschaftsgärten, die von vornherein gemeinschaftlicher aufgebaut sind, zum Beispiel Stadtacker am Ackermannbogen. Da gibt es Gruppen, die sich um Themen kümmern, die jeweils eine Themensprecherin oder einen Themensprecher haben und die aber wirklich nichts für sich anbauen, sondern nur für die Gruppe oder auch für den gesamten Garten. Und da wächst der Austausch, das Know-how, das gegenseitig was beibringen und natürlich auch das gemeinsame Feiern und ja, den Garten genießen als Gruppe sehr stark und integriert viele unterschiedliche Menschen aus der Nachbarschaft.
Wie kann man denn da mitmachen, wenn man jetzt keinen eigenen Garten hat, aber Lust hat aufs Gärtnern? Wie kommt man in so einen Gemeinschaftsgarten mit rein?
Also man schaut am besten bei urbanen Gärten auf die Website und sucht sich einen Garten mehr in seiner Nähe aus oder einen Garten, der einen anspricht, so vom Profil her. Sieht man ja schon, wozu man Lust hat. Und dann geht man da einfach hin oder ruft die Gartenkoordinatoren an, ja, und fragt, was sind die Bedingungen, wie kann ich mitmachen? Und meistens freut man sich, wenn man neue MitgärtnerInnen bekommt. Und dann geht man einfach hin und ja, freundet sich an, schaut zu oder macht gleich mit, ganz unterschiedlich.
Wie ist denn da der Zulauf? Funktioniert das Konzept?
Ich kann jetzt nicht für jeden urbanen Garten sprechen, aber ich denke, bisher habe ich erlebt, dass fast immer dieses Konzept gut funktioniert, weil die Leute sind in ihren Quartieren sehr froh, wenn sie erstens eine soziale Anlaufstelle haben, wo sie jetzt sich nicht verabreden müssen, sondern einfach hingehen können und schauen, was läuft, wer ist da und einfach so über den Gartenzaun ein bisschen quatschen können und einfach in ihrem Viertel auch ein bisschen was für die Biodiversität und vielleicht auch sogar für ihre eigene Nahrungserzeugung tun können. Das sind so drei Inhaltspunkte oder also Faktoren, warum die Leute das so gerne machen und warum es die so in die urbanen Gärten zieht.
Ist denn gerade in diesen Gemeinschaftsgärten oder auch in den anderen Gärten, wird da in erster Linie was man danach verspeisen kann, angebaut? Sie haben ja vorhin Wildblumen genannt, seltene Wildblumen. Genau. Oder wo ist da der besondere Schwerpunkt?
Die urbanen Gärten haben ganz unterschiedlichen Fokus. Also in den Krautgärten ist der Fokus auf Gemüseproduktion. Also da mieten sich Leute ein Stück Land oder pachten das und ist zwar auch ein gemeinschaftlicher Garten mit vielen Parteien, da gibt es auch Austausch und gemeinsame Feste, aber der Fokus liegt wirklich auf der ökologischen Gemüseproduktion. In den Kleingärten ist es gemischt und es ist auch unterschiedlich mit den Kleingartensatzungen. Das ist ein Kapitel für sich. Die haben so ihre eigene kleine Welt erbaut, aber da ist auch Gemüseproduktion mit wichtig. In den Gemeinschaftsgärten ist es total unterschiedlich. Meistens ist es eine Mischung. Es ist fast nie nur Gemüseanbau, sondern es ist vor allem auch ein Gärtnern im Sinne des Naturgartenprinzips, dass man also einen ökologischen Gemüseanbau mit Stauden, Wildstauden, mit Beeren, Obst, Wildobsthecken, Bäumen einfach kombiniert, um dann schönen Ausgleich zu haben und auch den Garten als ökologische Einheit zu betrachten. Das ist noch nicht überall realisiert. Es gibt Gärten, die sind da total vorbildlich und ganz weit. Es gibt auch schon zertifizierte Gärten als Naturgarten, zertifizierte Gärten. Aber viele sind auf dem Weg und müssen das erst lernen.
Wer jetzt Lust bekommen hat, mitzumachen, vermute ich jetzt mal, wenn ich jetzt sofort losgarteln will, komme ich am schnellsten in einen Gemeinschaftsgarten unter, oder?
Genau. Bitte einfach zum Beispiel Stadtacker am Ackermannbogen nimmt immer gerne neue GärtnerInnen auf. Einfach vorbeikommen. Wir garteln zum Beispiel Mittwoch und Freitagabend. Einfach vorbeikommen, Probe mit garteln, mit dem Gartenkoordinator Konrad Bucher sprechen und loslegen. Und Das kann ich jetzt nur für den Stadtacker sagen. In anderen Gärten ist es genauso. Bitte auf der Website sich die Gärten raussuchen. Im Gemeinschaftsgarten Rosen-Heim läuft es genauso. Einfach vorbeikommen, mitgarten, schauen, für was man sich besonders interessiert und sich einer Gruppe anschließen. Und so läuft es in verschiedenen Gärten. Oder im Zweifelsfall, es ist auch jeweils eine E-Mail-Adresse und Telefonnummer bei den Gärten auf unserer Webseite dabei, einfach anrufen, sich vorab erkundigen, um sich unnötige Fahrten zu sparen, wenn ein Ort oder eine Konstellation nicht liegt.
Das war Ruth Mahler, die die urbanen Gärten betreut. Wer also Lust hat auf Gartenarbeit und unkompliziert loslegen will, der oder die kommt an den urbanen Gärten München, ein Projekt der Bürgerstiftung, nicht vorbei.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480-2851. 480-2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Sie haben Lora München auf der 92.4 eingeschaltet und Sie hören eine Sendung aus der Reihe Gemeinwohl statt Profit. Anders wirtschaften mit fairem Handel und solidarischer Ökonomie. Wir kommen zu unserem heutigen Schwerpunktthema. Es geht um Bildung für nachhaltige Entwicklung, genauer gesagt um die Begriffe eine Welt und globales Lernen, die einem als Schlagworte in der Bildungsarbeit immer wieder begegnen. Was aber bedeuten diese Begriffe? Und was soll überhaupt damit vermittelt werden? Darüber sprechen wir mit Christoph Steinbrink. Er war seit den 90ern bis 2011 Leiter der Arbeitsstelle Eine Welt im Pädagogischen Institut im Referat für Bildung und Sport der Stadt München. Danach war er Dozent für globales Lernen an der Ludwigs-Maximilians-Universität München und Mitbegründer vom Zentrum Globales Lernen an der Universität Bayreuth.
Du warst Leiter der Arbeitsstelle Eine Welt im Pädagogischen Institut im Referat für Bildung und Sport der Landeshauptstadt München. Was hat es denn mit dieser Arbeitsstelle Eine Welt auf sich? Ich muss sagen, gehabt, denn ich habe versucht, sie noch zu finden, aber sie gibt es nicht mehr.
Doch, die gibt es schon. Die ist in etwas Größeres aufgegangen. Kann ich gleich erzählen. Ja, das ist Anfang der 90er Jahre. Ich weiß nicht, ob das unsere Hörerinnen und Hörer noch erinnern. Da haben wir eine dritte Bürgermeisterin gehabt, die Sabine Csampay. Die hatte einen Arbeitskreis Dritte Welt, wie es damals halt noch hieß. Und da bin ich dazugestoßen, weil ich in meiner Schule schon am Willy-Graf-Gymnasium mit einer Weltarbeit den Schülern unterwegs war. Und in diesem Kreis ist die Idee entstanden, wir müssen in der Stadt etwas tun, um die Schulen mehr auf Weltthemen anzusetzen, weil schon damals, man höre und staune, in den 90er Jahren eigentlich klar war, das sind Themen, die unser tägliches Leben immer mehr beeinflussen in vielfältiger Weise. Und was machen wir denn mit unseren Schülerinnen und Schülern, um sie darauf vorzubereiten, nicht unterzugeben. Da ist die Idee geboren worden, dass es schön wäre am Pädagogischen Institut. Die Stadt München leistet sich eine eigene Fortbildungsstätte gegenüber dem Staat in Dillingen. Doch eine Arbeitsstelle, wie ich damals vorschlug, einzurichten. Und die Csampay hat tatsächlich bei den Bürgermeistern, das war damals der Ude, dafür geworben. Und dann wurden mir 4 Stunden freigegeben aus meinem Stundenkontingent als Lehrer in der Schule. Und ich bin also immer gependelt zwischen Schule und hier. Und das war natürlich eine Sisyphusarbeit. Ich sag mal, ich habe sehr viel Federn gelassen, weil das war ein sehr unwegsames Gelände, völlig neu. Ich war ein Pionier. Ich habe unbekanntes Terrain erkunden müssen. Ich habe mich oft auf unwegsamem Gelände bewegt. Das heißt, ich wurde nicht gleich akzeptiert mit meinen Vorschlägen. Ich habe angefangen, ein Fortbildungsprogramm für Lehrkräfte auf die Beine zu stellen, damit wir mit den Lehrkräften mal sozusagen ein Stück anderes Denken in die Köpfe kriegen und vielleicht auch mit Materialien bestückt werden, dass sie das in den Klassenzimmern vertreten können. Und mit solchen Sachen wie zum Beispiel, was ich damals mit dem Heinz Schulte von der Südforum gemacht habe, der Blumenkrimi, da ging es halt darum, dass beim Muttertag hier also Blumen aus Kenia eingeflogen werden und keine Sau kümmert sich darum, unter welchen Arbeitsbedingungen die hergestellt werden. hergestellt werden. Und die Kinder kaufen das und sind glücklich und wissen nicht, was da passiert ist. So, das war so ein Ding, da haben sie im PI über mich gelacht. Aber das
PI
ist so,
heißt Pädagogisches Institut,
ja, sorry. Das ist aber so wie der Gandhi, da hatten sie einen Spruch getan, erst nehmen sie dich gar nicht zur Kenntnis, dann bekämpfen sie dich und am Schluss, wenn du das gut anstellst, gehst du doch siegreich von der Piste. Ich habe also ganz systematisch aufgebaut eine Servicestelle mit Materialien. Ich hatte einen kleinen Etat, wo ich Unterrichtsmaterialien, die damals anfingen, in großer Flut auf den Markt zu kommen, für den Unterricht anzuschaffen und Lehrern anzubieten, denn ein klassisches Argument auch heute noch ist, mein Gott, muss ich jetzt noch Spezialist für Wasser werden, für Mädchenbeschneidung in Afrika und für die Klima war damals noch nicht so das Thema. Nein, muss man nicht. Es gibt Unterrichtsmaterial von klugen Leuten und von verschiedenen Nichtregierungsorganisationen bereits beigestellt, die in diesem Feld arbeiten. Das ist vielleicht so, sagen wir mal, 4-5 Jahre ganz gut gelaufen. Die Fortbildungen wurden gut besucht. Das war damals ja natürlich noch ein Novum und die Lehrer haben auch schon gemerkt, das ist ja interessant. Und dann bin ich politisch tätig geworden, weil wir dann nach der Champai, da kam der Hepp Monatseder, mit dem ich befreundet war. Und das war immer so, ich hatte eine Hotline zwischen Pädagogischem Institut und Dritten Bürgermeister, weil ich damit sozusagen dann auf Front machen konnte gegen das damalige Schulreferat, wie es hieß. Und ich konnte also dann ihm sagen, ich brauche das und das, wo er dann sagte, das wissen sehr wenige, schreib mir einen Brief. Dann hat er das in seinen Briefkopf geklatscht und an die Referentin für das Schulreferat geschickt. Und dann kam 5 Tage später ein Brief auf meinen Schreibtisch im PI. Man höre einen Staunen, so Ping-Pong, glaube ich, oder Billard, glaube ich, über die Bande spielen. Und dann kam ein Anruf, zum Beispiel von Weiß Söllner, die damals Referentin war. Herr Steinmück, wir haben vom Dritten Bürgermeister einen Auftrag. Ich habe natürlich geschmunzelt, weil ich meinen Brief gelesen habe, den ich geschrieben habe, und da war ich tätig. Ich habe jetzt angefangen, systematisch aufzubauen, ein Netz zwischen Münchner Schulen, weil wir Lehrer sind untereinander ja bekannt, die in dieser Art Arbeit, die Diaspora, die kennt sich. Wir haben also angefangen, so Schulpartnerschaften, nicht Patenschaften, sondern Partnerschaften aufzubauen. Ich hatte eine mit der Westsahara. Und dann habe ich angefangen, ja auch politisch zu denken und gedacht, wir bräuchten Stadtratsbeschlüsse, weil wenn mal die politischen Mehrheiten sich ändern, wird das ja alles wieder abgewickelt. Und ich habe insgesamt, da bin ich unheimlich stolz drauf, 3 Stadtratsbeschlüsse geschrieben. Der erste war, glaube ich, 94 zu Schulpartnerschaften, weil wir damals eine Partnerschaft mit Harare begonnen hatten in der Hauptstadt von Simbabwe. Und jetzt fragte man, ja, sind die Schulen dabei? Nein, die waren natürlich am Anfang nicht dabei. Und wir hatten auch keine Erfahrung. Also das habe ich dann übernommen. Und der zweite Stadtratsbeschluss, der war, weil dann auf bundesrepublikanischer Ebene sich auch viel bewegte über das BMZ, das Bundesministerium für entwicklungspolitische Zusammenarbeit, das dann auch gefordert wurde, eine Weltarbeit in Schulen zu machen. Dann habe ich einen Stadtratsbeschluss gefasst über, was können denn Schulen in den Schulen überhaupt machen? Was ist machbar für Lehrer und, und. Und inzwischen ist sozusagen passiert, dass ich auch in München, es gibt ein sehr schönes Mindmap, was ich mal erstellt habe, richtig in einem Netz war von Verbindern, war Miserio dabei, da war das Nord-Süd-Fonds dabei, also viele nichtstädtische Unternehmungen. Und über dieses Netzwerk konnte ich natürlich auch sehr schön einen Pool von Referenten aufbauen. So, das ist eine Arbeit, die ja 2008, als ich dann pensioniert wurde, auf der Kippe stand, weil du weißt, wie das ist, wenn man sowas aufbaut und kein Nachfolger gleich da ist, dann bricht sowas zusammen und dann, du fängst nicht immer neu an. Und dann hatte ich damals einen ganz genialen Chef, der gesagt hat, Herr Steinmück, ich werde Sie weiter beschäftigen, obwohl ich schon pensioniert war, hat mir einen Angestelltenvertrag ermöglicht, was einen unheimlichen Trouble mit dem Personalrat der Landeshauptstadt München ausgelöst hat, die immer fragten, der ist doch in Rente, was will der denn hier noch arbeiten? Und das war sachlich kaum begründbar. Und bis 2011 dauerte das Berufungsverfahren für einen Nachfolger. Das war dann die nächste Etappe in dieser Arbeitsstelle Eine Welt. Das war eine Stelle, die musste ausgeschrieben werden, weil sie Leitungsfunktion bekommen hatte. Ich war ein Freelance und da war keine Bewerbung für nötig. Dann haben wir einen Nachfolger installiert, der heute noch da ist. Und mit der Zeit ist das passiert, was ich von Anfang an erkämpft habe. Das sind so die Innereien der Arbeitsstelle Eine Welt. Ich habe gekämpft, dass dieser Teil ein Bereich wird von der Sektion politische Bildung. weil ich immer verstanden habe, das, was wir hier im Eine-Welt-Bereich machen, ist eigentlich politische Bildung. Da ist auch Demokratieerziehung, da ist eigentlich alles Toleranz, also unsere ganzen Themen. Also das sollte in was Größeres aufgehen. Das ist dann geschehen. Deswegen findest du heute auf der Homepage vom Pädagogischen Institut nicht mehr die Arbeitsstelle an der Welt. Aber wenn du bei politischer Bildung reingehst, findest du die Veranstaltungen und auch die Stellenbeschreibung, wo alles noch da ist, was ich damals gemacht habe. Also ein Stück Lebenswerk, was weitergeht, da war ich sehr stolz.
Das war jetzt ein wunderbarer Überblick, was passiert ist. Jetzt habe ich drei Fragen. Eine ganz kurz. Warum ist es in den 90er Jahren aufgekommen? War da auch Ursache Ende des Ost-West-Konflikts? Man hat einen weiteren Blickwinkel gehabt auf ganz andere Dinge, die da gelöst werden müssen, wo man tätig werden sollte. Hängt es damit zusammen?
Nein, das würde ich relativ eindeutig mit Nein beantworten. Über die Nichtregierungsorganisationen, zum Beispiel Brot für die Welt, Miseria, wie sie alle aufzählen, Inkotta und so, ist schon ganz viel Arbeit für die Schulen vorbereitet gewesen. Die haben immer gedrängt, wann kommt ihr in den Schulen endlich in die Pötte und macht das mal professionell. Also es ging um eine Professionalität. Das war schon im Winterzeit angelegt. Und dann gab es in anderen Bundesländern, Hessen denke ich und Niedersachsen später auch Nordrhein-Westfalen und Hamburg, bereits solche Stellen, wie ich sie dann in München aufgebaut habe. Also es gab bereits ein bundesrepublikanisches Netz, aber Bayern war wie in vielen Bereichen der einen Welt natürlich absolute Schlusssicht. So, und dann habe ich einfach nachgezogen. Ich konnte also zum Beispiel schon auf einen Trend in der Bundesrepublik fußen und immer wieder sagen, schaut mal, was unsere Kameraden in Hessen machen oder in Niedersachsen, wo die eigene Stellen schon damals eingerichtet haben. Und das war eigentlich der Beschleuniger für die Erstellung einer Arbeitsstelle, einer Welt.
Und vielleicht kannst du das, was ihr jetzt gemacht habt, was du ja beschrieben hast, mit vielleicht ein, zwei Praxisbeispielen so ein bisschen zeigen, damit die Hörerinnen und Hörer wissen, was ihr so konkret gemacht habt.
Das eine war Beratungsarbeit für Lehrkräfte. Die wussten, dass es mich und meine Arbeitsstelle gab. Die sagten, ich möchte gern was zur Kinderarbeit in Indien machen, weil das jetzt gerade im Englischbuch vorkommt. Und was gibt es da? Sodass ich dann Verbindungen hergestellt habe zur Indienhilfe, wo Leute sitzen in Herrschen draußen, die das professionell machen, auch Materialien haben. Das habe ich vermittelt, also Vermittlertätigkeit. Das zweite war, dass immer wieder, das ist sehr rege in Anspruch genommen worden, die Materialien, die ich angeschafft habe, für die ich natürlich auch geworben habe über verschiedene städtischen Verteiler. Materialien hatte, die also interessant für Lehrkräfte waren, weil das Argument ist immer, du musst nicht Spezialist für alle neuen Fragen, die jetzt kommen werden, sondern es gibt Material, arbeite dich ein. Das dritte war, meine Fortbildung am PI, die haben sich ausgeweitet. Ich habe jedes Schuljahr, ich sage mal so zwischen 6 und 8 Veranstaltungen gehabt. Und wenn du davon ausgehst, dass wir haben manchmal 20 Leute gehabt aus allen Münchner Schulen, da Kunden waren und da drin gesessen sind, das ist dann wie der Stein, den du ins Wasser wirfst und der zieht Kreise. Dass ich natürlich auch national aufgetreten bin, ich habe später Tagungen gemacht, Schule und eine Welt, die waren bekannt, die wurden dann auch in der Stadt gefördert, das kam in der Presse vor. Ich habe eine eigene Richtung Schulen, die eine Weltgruppe einrichten wollten, habe ich unterstützt und Projekttage von Schulen, ich weiß nicht, das Dante-Gymnasium kam mal an, die haben mir meine ganze Bibliothek abgeräumt, die wurde ausgelagert und damit haben die 14 Tage eine Weltarbeit an der Schule gemacht, sowas. Also ganz konkret. Ich habe auch Schüler gehabt, die dann später Seminararbeiten bei mir sich haben betreuen lassen, weil einfach die Lehrer gesagt haben, geh mal dahin, da ist ein Fachmann für Wasser oder für Ernährung oder Wirtschaftsfragen, der kann dich betreuen. Also das ist praktisch so, stelle wirklich vor, einen Stein, ich habe einen Stein ins Wasser geworfen und viele Steine und die Ringe drumherum sind immer größer geworden. Also heute ist diese Arbeit vom BI eigentlich bekannt in Münchner Schulen, alle.
Und wenn du jetzt so zurückblickst, Anfang der 90er hat das angefangen, du warst bis 2008 und dann bis 2011 noch hinaus tätig. Was würdest du denn für eine Bilanz ziehen? Wie erfolgreich warst du, wart ihr damals?
Ich bin der Meinung, dass ich mit meiner Pionierarbeit Grundstein gelegt habe in München für eine Weltarbeit an Schulen. Ich hatte damals enge Verbindung zum Schulausschuss im Stadtrat, also auch da war ich bekannt und habe Förderung erfahren. Und da sind Strukturen entstanden, Arbeitsweisen, die Bibliothek, das Material, das gibt es ja immer noch bei meinem Nachfolger. Das besteht fort und wird weiter angerufen. Dass inzwischen eine kleine Flaute eingetreten ist, gut, da mag man jetzt Corona ins Feld führen, das sind viele Sachen, die kann man nicht so über
Die gesellschaftlichen Verhältnisse haben sich geändert.
Haben sich massiv verändert. Ja. Und heute steht die Schule in einem ganz schweren Veränderungsprozess, der nicht in die Gänge kommt. Wir haben immer weniger, die Lehramt studieren wollen, weil sie herumspricht, dass die Bedingungen beschissen sind. Und die Schule ist wie so ein alter Öldampfer, der dampft noch in seinem alten Kurs dahin und du kriegst hier nichts zum Drehen. Das ist so, dass viele Lehrer überfordert sind. Ich bin zum Beispiel jetzt in einer Schule, das ist so mein Geheimunternehmen, noch auch bezahlt als Entwickler, als Schulentwickler unterwegs in einem Gymnasium und soll die Schule bis zum 31.12. dieses Jahres auf Nachhaltigkeit trimmen. Ich habe letztes Jahr angefangen. Ich weiß, dass das...
Darfst du verraten, welche Schule?
Das ist das Leon-Feuchtwanger-Gymnasium, ja. Das wird, ich werde scheitern, aber ich habe wunderbare Kollegen getroffen. Scheitern, weil einfach das geht. Ich kann nicht als einzelner Mensch eine ganze Schule umkrempeln. Und ich bin aber ein Schulentwickler. Ich bin oft als Schulentwickler unterwegs gewesen. Ich weiß, wo man ansetzt, wo die Stellschrauben im System sind. Aber die Schule, das ist ein Moloch. Und ich sehe jetzt als ehemaliger Lehrer, der als Gast in diese Schule kommt, um Sitzungen zu betreuen oder so, Projekte mit anzustoßen, wie die alle in einem Hamsterrad sitzen. Und das powert die Leute aus und das ist nicht förderlich für den Nachhaltigkeitsgedanken. Aber ich habe einiges angestoßen, bin auch da nicht unzufrieden, aber die ganze Schule auf Nachhaltigkeitskurs zu bringen, ich glaube, das ist eine Sisyphus-Arbeit. Aber Sisyphus nach Camus war ja ein glücklicher Mensch.
Ich habe eine Pressekonferenz vom Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverband mit angehört, online. Da geht es natürlich um die fehlenden Lehrkräfte einfach. Ja, es geht um die vielen Stunden, die ausfallen, wo Vertretungslehrerinnen und Lehrer nur da sind, wo nicht wirklich was gemacht werden kann. Das sind schon oft auch verzweifelte Stellungnahmen,
richtig,
die da kommen.
Ja. Und wir haben inzwischen fast 30%, ich weiß nicht, wie hoch der Prozentsatz in Bayern ist, von Quereinsteigern. Ja. Also die gar kein Lehramtsstudium mehr auf dem Buckel haben. Nicht?
Also nicht nur 2011 war nicht Schluss. Nein. Du machst jetzt noch irgendwas am Leon-Feuchtwanger-Gymnasium. Du hast aber auch, das habe ich dann auch online gefunden, du warst Dozent für globales Lernen an der Ludwig-Maximilians-Universität München, LMU, und Mitbegründer vom Zentrum Globales Lernen an der Universität Bayreuth.
Das sind dann praktisch so... Ja, ich sage ich mal, der Grundstein für all diese Unternehmung ist gelegt worden in der Zeit, die ich im BI gemacht habe. Ich habe damals auch mit dem Staatsinstitut für Schulpädagogik Projekte gemacht, also immer über die Stadt hinaus auch Fühler ausgestreckt. Und ich habe sehr viele Studenten in meinem Unterricht gehabt, am Willy-Graf-Gymnasium, Lehramtsstudenten, die immer ihr Praktikum gemacht haben. Und dann irgendwann hat mal irgendeiner in einem Kurs in der Uni, wo ich gar nicht dabei war, gesagt, wir müssen mal den Steinbing einladen, der ist unheimlich gut. Und dann hat mich die Abteilung von der Schulpädagogik angerufen und ich soll doch mal in die Uni kommen. Und dann habe ich erst freiwillig noch in meiner Schulzeit dort Seminare geleitet und dann irgendwann ist der Gedanke gekommen, ich möchte globales Lernen als Lernkonzept für diesen Bereich eigentlich in der Uni verankern. Und ich habe bis kurz vor Corona 12 Jahre, macht 24 Semester an der Uni, war ich Dozent, Lehrbeauftragter, zum Teil mit 3 Seminaren. Das ist ein riesen Erfolg.
Ganz kurze Zwischenfrage. Ist globales Lernen der moderne Begriff für eine Welt und alles, was dazugehört?
So würde ich nicht sagen. Das ist ein pädagogisches Konzept, was ich über Jahre aus der Schweiz kommt, 90er Jahre entwickelt habe, wo man versucht hat, wie kann man denn diese schweren Themen der einen Welt in der Schule didaktisch so aufbereiten, dass es für Schüler nachvollziehbar wird. Und das Zweite war, können wir durch dieses System, was es heute gibt und immer noch weiterentwickelt ist, das ist auch zum Teil in transformative Bildung übergegangen, das ist eine neue Richtung, weil wir überlegt haben, was brauchen die Schüler eigentlich so als Ich-Stärkung in der Schule, die ja eigentlich entmündigt mehrheitlich, nicht? Die werden nicht zu selbstständigen Leuten erzogen. Was brauchen sie dazu? Und das Dritte ist, drüber nachzudenken, hat viele Tagungen dazu gegeben, die ich besucht habe. Was sind eigentlich, ja, wir sprechen immer von Kompetenzen. Ich bin nicht ganz glücklich, weil das ein Begriff aus der Wirtschaft ist. Was brauchen die Schüler für Fähigkeiten, für Lebensfähigkeiten, um in dieser Wirrnis der Welt, die ja immer unübersichtlicher wird, wenn wir rausschauen, bestehen zu können, nicht unterzugehen und Opfer zu werden, genau einer Tendenz, die jetzt massiv kommt. Man wendet sie zurück, man will starke Männer haben, man möchte Leute sagen, die sagen, wo es lang geht.
Geschlossene Grenzen.
Genau, geschlossene Grenzen, das gehört alles damit rein. Ja.
Jetzt habe ich ja im Zentrum Globales Lernen an der Uni Bayreuth eine Definition von globales Lernen gefunden. Ich trage das mal vor. Globales Lernen dient unter dem Leitbild der nachhaltigen Entwicklung dem Ziel, Gesellschaft zu transformieren. Unter Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ökonomischer Dimensionen soll allen Menschen auch in Zukunft eine gleichberechtigte Teilhabe an materiellen, natürlichen und kulturellen Gütern ermöglicht werden. Das ist ja unter der herkömmlichen Wirtschaftsweise, dem Kapitalismus, so wie er jetzt funktioniert, ja nicht möglich.
Es ist eine utopistische Zielvision, wenn du so willst, die ist natürlich ganz stark, man hört es am Wortschatz, auch angelehnt an die Rio-Agenda 92, wo damals der Begriff Nachhaltigkeit definiert worden ist, dass wir so leben, dass die nächsten Generationen noch in etwa diesen Lebensstandard, den wir jetzt haben, halten können. Das war so die Grundidee, was müssen wir dafür tun. Die Gründung von diesem Unternehmen war, die Lehrstuhlinhaberin, mit der ich befreundet bin, die kam, als sie denn da angetreten ist, die kenne ich aus ganz alten Bezügen schon. Wir haben gesagt, wir brauchen etwas an der Uni, weil ein zentraler Punkt für Veränderung der Schule, das glaube ich auch heute noch, ist die Lehrerausbildung. Also sind wir in die Lehrerausbildung gegangen. Das Problem ist nur in Bayreuth, das ist sehr stark angebunden an die Geografie, an die Didaktik der Geografie, weil die Geografie immer das Hostfach war für globales Lernen. Religion, Ethik waren noch Fächer und der Rest, der kam dazu, wenn die Lehrer interessiert waren. Wir haben also, wenn du auf der Homepage bist, dann siehst du die ganzen Kurse, die wir angeboten haben. Wir wollten eigentlich Schulungskurse, das hat so leider nicht stattgefunden, für Studierende des Lehramts anbieten zu bestimmten Themen und gleichzeitig Einführung in das Konzept des globalen Lernens und was sonst noch so an verschiedenen Theorien heute eigentlich wichtig wäre, um die Schule auf einen anderen zukunftsfähigen, nachhaltigen Kurs zu bringen.
Als ich mich damit so beschäftigt habe und das gelesen habe, auch die Definition, dann ist mir so gekommen, wie vermittelt man das eigentlich den Schülerinnen und Schülern, wenn man eigentlich so diese tollen Schlagwörter, die auch so im Eine-Welt-Bereich immer aufkommen, Kooperation statt Konkurrenz oder Gemeinwohl statt Profit, meine Senderei heißt so, in der das gesendet wird, wenn die Realität eine völlig andere ist. Es ist, glaube ich, schon, auch wenn man besonders auf die Beziehung zwischen globalen Süden und Norden schaut, wo ja ein starkes Ungleichgewicht herrscht, da wird nicht auf Augenhöhe verhandelt und gehandelt. Wie versucht man das umzusetzen oder den Schülerinnen und Schülern zu vermitteln? Das stelle ich mir ziemlich schwierig vor.
Das ist ein riesengroßer Brocken, da liegst du komplett richtig. Das sind natürlich alles, ich sage es mal heute im Nachgang, Sprechblasen. Diese ganze Begrifflichkeit, nicht? Und wenn man zum Beispiel, ich mache es an einem Beispiel fest. Ganz früh ist gesagt worden, wir müssen den Schülern systemisches Denken beibringen. Dann irgendwann auf einer Tagung in Bayreuth habe ich mal die Frage in die Runde geworfen. Wir waren damals über 200 Gäste. Was genau ist das und wie soll das praktisch vorgehen? Also genau deine Frage. Das konnte eigentlich niemand sagen. Aber wir haben es in allen Programmen drin. Das sind sie, der Sloterdijk, der Philosoph, hat dafür einen schönen Begriff geprägt. Der nennt das semantische Raumfähren. Du kannst die bestücken mit irgendwelchen Begriffen, schickst die auf die Reise und meinst, alle Leute verstehen das. Und Nachhaltigkeit ist so ein Begriff, der komplett entleert worden ist. Wenn du auf die Homepage von irgendwelchen Sportbetrieben Puma gehst, dann siehst du, wenn die Kassen klingeln, dann ist das nachhaltig, nicht? Und so, ja. Ich habe damals mit vielen Menschen, ich bin ja nicht alleine unterwegs, Unterrichtskonzepte entwickelt, wo die Schüler in der Art, wie wir Unterricht machen, also ein nur primär pädagogisches Anliegen und durch das Thema, an dem wir das festmachen, diese andere Art zu unterrichten, erfahren, wie das ist, zum Beispiel Demokratie. Dass sie erfahren, was hat mein Leben hier mit einem Straßenkind in Cochabamba in Bolivien zu tun. Ja, solche Sachen, solche Zusammenhänge herzustellen. Und dazu gibt es ganz viele Materialien, die, ich sage es mal so, das ist ein Schlüssel, den Schülern ein vernetzteres Bild, wie die Welt gebaut ist. Und da kommt natürlich irgendwann auch rein die Wirtschaftsbeziehungen, die du ansprichst. Das ist unsere Frage, die wir schon oft besprochen haben. Gibt es ein richtiges Leben im Falschen? Nein, gibt es natürlich nicht. Ich habe eine gute Geschichte, die das konkret macht. Ich bin vor 4 Jahren in einem P-Seminar, in einem praktischen Seminar einer Oberstufe eines Gymnasiums in Rosenheim gewesen und habe globales Lernen mit praktischen Übungen vorgestellt, dass man sich vorstellen könnte, wie das funktioniert. Eingeladen hatte mich die Kursleiterin, eine Lehrerin, die auf einer meiner Tagungen hier in München dabei war und mich da kennengelernt hatte. Ich werde nie vergessen, dass am Nachmittag in der Feedback-Runde eine 17-jährige Schülerin in der Runde Folgendes sagte: Wir haben so ein Welthandelsspiel da drin, wo wir in kleinen Formen den Welthandel nachspielen. sehr reduktionistisch zugegeben. Es ist komplexer in der Wirklichkeit, aber die Grundstrukturen sind da. Und dann beginnt eine Reflexionsphase. Was habt ihr erlebt? Wie ist es euch gegangen? Was ist zwischen den verschiedenen Ländergruppen, die hier angetreten sind, passiert? Darüber reflektieren. Also nicht ich liefere das Wissen und die Analyse, sondern durch ein geschicktes pädagogisches Fragen stupse ich die Schüler sozusagen darauf, das, was sie praktisch erlebt haben im Spiel, auf einer Reflexionsebene zu formulieren. Da steht eine 17-jährige Schülerin auf, ich sehe sie heute noch vor mir und sagte, Herr Steinbing, ich bin jetzt hier im 12. Jahr in der Schule in Bayern, in Rosenheim. Das war heute das allererste Mal, dass ich erfahren habe, dass es alternative Wirtschaftsmodelle gibt. Die Lehrerin, der ist die Kinnlade runtergefallen. Das ist kein Aushängeschild für die deutsche Schule. So, jetzt kommt die Frage, wir können die Wirklichkeit nicht verändern, aber ich bin heute noch der Meinung, diese Arbeit ist sinnvoll, um die Schüler mit einer anderen Weltsicht zu entlassen. Dass, wenn sie denn mal auf ein Fairprodukt stoßen, sagen, aha, das haben wir mal in der Schule gehabt, ich kenne den Zusammenhang und vielleicht ein Stück ihr Kaufverhalten umstellen. Das Zweite, was fürs globale Lernen, das habe ich vorhin noch nicht dazu gefügt, mir ganz wichtig ist, die Schüler und Schülerinnen, auch wenn sie minderjährig sind, sind ja Staatsbürgerinnen. Und ich habe immer gesagt, wir müssen auch gucken, wie können wir die Schüler dazu bringen, dass sie sich als Staatsbürgerinnen außerhalb der Schule organisieren. Ich denke, Fridays for Future ist eine dieser gigantischen Bewegungen, die jetzt ein bisschen hinkt und eiert. Ich bin in München auf fast allen Demos gewesen. Als ehemaliger Lehrer kriege ich natürlich solche Ohren. Wenn ich dann so einen Pulk von 14-jährigen Mädchen, die ihre Angst vor dem Klimawandel diskutieren und klingt mich da manchmal einfach als Zuhörer ganz still mit ein. Die haben gelernt, wie eigentlich globales Lernen für ihr Leben relevant geworden ist, ja. Und die kannst du nicht mehr gewinnen für irgendwelche Rechtsgeschichten oder Ausländer raus oder Grenzendichtmachgeschichten. Wenn wir dieses Denken verändern, und das ist eine Sisyphus-Arbeit, und die Schulen müssen eigentlich als Struktur sich verändern, um das ja zum Regelwerk zu machen. Wir haben in Deutschland 3, 4 solche Eine-Welt-Schulen, die nach solchen Prinzipien arbeiten. Das heißt, der Schüler, der da angemeldet wird in der 5. Klasse, der kriegt von Anfang an solche Sachen mit. Und dann ist die Hoffnung, das kann man nicht weiterverfolgen, ob wenn sie die Schule verlassen, sozusagen durch das andere Denken, sie sich auch politisch in der Gesellschaft anders bewegen und vielleicht ihr Konsumverhalten überdenken.
Jetzt hast du den fairen Handel schon angesprochen. Machen wir hier mal einen Break beim Lernen. Ich glaube, du könntest noch vieles erzählen. Ja. Und weil ja auch die Senderei, die ich mache, da geht es natürlich auch in einem Schwerpunkt nicht nur um den fairen Handel. Und das ist ja ein Wirtschaftsmodell. Nein, es ist eben kein Wirtschaftsmodell, sondern es wird auch tatsächlich praktiziert. Es wird ein solidarisches Miteinander zwischen den Handelspartnern gepflegt. Und die wichtigsten Produkte sind Kaffee, Tee, Reis, Schokolade, Bananen. Es gibt noch viele Handwerksprodukte, die werden weniger nachgefragt. Aber man kennt den fairen Handel, man kennt auch das bekannte Fairtrade-Siegel. Da geht es eben um Kooperation, es geht um verlässliche Handelsbeziehungen, es geht um einen existenzsichernden Lohn. Aber das große Problem beim fairen Handel, so schön das alles klingt, der kommt nicht aus der Nische. Wie kann man diesen fairen Handel einordnen? Der faire Handel hat für mich eine Vorbildfunktion. Ich gehe auch gerne in Fairhandelsläden rein. Aber trotzdem, es ist nicht in der Breite umsetzbar, es wird nicht akzeptiert oder kann nicht gelebt werden. Warum ist das so?
Ich bin ein großer Anhänger von Harald Welzer, der vielleicht einigen Hörerinnen und Hörern bekannt sein wird. Der hat mal untersucht, wie ist zu verstehen, dass wir vom Wissen her eigentlich ganz anders handeln müssen. Klimafrage ist jetzt das brennendste Thema, wo wir die Frage diskutieren können. Und warum kommt das Handeln nicht mit? Also ich habe immer das Beispiel mit meinen Studenten an der Uni gesagt, von diesem Winkel. Der eine Schenkel ist das Wissen, was wir haben über die Dinge, und das andere ist unsere Handlungskompetenz. Man könnte meinen, dass mit zusätzlichem Bildung, mit Informationen aller Orten eigentlich dieser Winkel zusammengeht und das Handeln mehr widerspiegelt, was wir auch wissen. Aber es ist im Grunde umgekehrt. Der Harald Welzer sagt, wir haben auf einer virtuellen Festplatte im Kopf sozusagen alles gespeichert seit der Geburt, was unsere Eindrücke und Erfahrungen im Leben sind, und daraus handeln wir. Und der Neoliberalismus, das sagen die Politikwissenschaftler, hat mit seinem Ausbeutersystem von Mensch und Natur, was uns ja jetzt heute an das Ende bringt. Wir sind tatsächlich im Beginn eines sechsten Massenaussterbens, müssen wir ganz klar sagen, weil wir werden jedes Klimaziel reißen. Die Überschwemmung ist ja ein Beispiel dafür, dass es menschengemacht, aber nicht der liebe Gott schickt uns das, ja. Es müsste umgesteuert werden. Und je länger wir zuwarten, desto teurer und radikaler muss es sein, dass wir sozusagen nicht an den Punkt kommen, mal zu reflektieren, wie leben wir eigentlich. Also wir haben zum Beispiel im globalen Lernen in der Schule immer versucht aufzuzeigen, an praktischen Beispielen durch Berichte und Filme von wie andere Völker leben, wie die Kinder woanders leben, dass wir unseren Wohlstand im globalen Norden auf dem Rücken des Südens austragen, noch immer. Und wenn Flüchtlinge zu uns kommen, das sind nicht Leute, die unseren Wohlstand wollen, wollen sie natürlich auch, weil sie sehen, wie wir in Saus und Braus leben, sondern sie wollen auch würdige Bedingungen zum Leben haben. Dann kommt er nach Norden, wenn er keine Grundlage mehr hat, wo er arbeiten kann, und verlässt sein Land und landet bei uns. So, wir müssen reflektieren, wie können wir systemisch auf unserer Festplatte eingreifen, dass wir heute, ich würde das mal ganz brutal sagen, es geht heute nur noch, wenn wir die Welt retten wollen, in irgendeiner Weise durch massiven Verzicht. Wir können uns keine fossilen Abgase mehr leisten. Wir können uns keine riesen Jeeps mehr leisten, die in München herumfahren, in den Großstädten. Völlig unsinnig. Wir müssen anders leben. Und ich glaube, die Naturkatastrophe, die pendelt jetzt sicher auf einen Punkt zu, wo wir jetzt merken, es geht uns an den Kragen. Das ist kein Problem mehr nur von Afrika.
Jetzt bist du aber so auf der individuellen Ebene. Also wir sollen jetzt als Individuen verzichten. Das kann man lange und oft sagen. Das wird auch immer mal wieder gesagt. Mach dieses weniger und spart hier ein bisschen, das funktioniert ja nicht. Da müssen andere Player her, da muss natürlich die Politik her, oder?
Das ist natürlich nur ein Bein. Es gibt zwei Standbeine. Du hast völlig recht, das gleich aufs Korn zu nehmen. Das zweite Standbein ist, es muss sich politisch an den Rahmenbedingungen was ändern. Das habe ich ja vorhin gesagt, wenn wir unseren Schülerinnen und Schülern auch vermitteln, dass sie Staatsbürgerinnen sind und dass sie tätig werden können. Sie können zum Beispiel im Rahmen vom Lieferkettengesetz, ist sehr oft demonstriert worden. Es gibt kilometerweise NGOs, Nichtregierungsorganisationen, die dafür gekämpft haben. Ich habe hier gerade so einen neuen Prospekt bekommen von CIR, das ist die Christliche Initiative Homera aus Münster. Die arbeiten viel in der Clean Clothes Campaign und die arbeiten in der Spielzeugindustrie, sind die unterwegs als, was sind die Arbeitsbedingungen? Und das sind Leute, die runde Tische veranstalten, die Memoranden publizieren. Und ich habe hier gerade ein Heft liegen über den Orangensaft, der ja bei Kindern sehr beliebt ist. Und wenn man mal die Machtkonzentration sieht, ja, es gibt eine Wertschätzungsköpfe, da sind inzwischen in zwei zentrale Stellen, das sind einmal die Supermärkte in Deutschland, weil wir die meisten den größten Bedarf an Orangensaft haben, und das andere sind die Safthersteller in Brasilien, weil der Großteil des Orangensafts kommt aus Brasilien. So, wenn wir angucken, wir haben die großen Ketten, die Preise diktieren, wie kommen wir an diese Strukturen ran? Da kann ich natürlich, indem ich jetzt einen fairen Orangensaft kaufe, der vielleicht 50 Cent mehr kostet als eine Büchse im Edeka oder sonst wo, wenig verändern. Das heißt, wir müssen uns auch gesellschaftspolitisch engagieren, um das klein zu haben und die Macht der Konzerne einzunehmen. Das ist natürlich ein Riesending. Du wirst wieder lächeln, aber die Großkonzerne beherrschen alles und leider ist unsere Politik weitgehend von den Interessen der Großkonzerne eben beherrscht. Mhm. Aber das Lieferkettengesetz, denke ich, ist ein ganz gutes Beispiel. Auch wenn das Deutsche extrem verwässert worden ist, und wir wissen ja durch wen, und auch die Deutschen haben auf der EU-Ebene, als das verabschiedet wurde, massiv eingegriffen, weil sie die Industrie im Nacken haben, die da ihre Sonderkonditionen haben wollen, aber es ist trotzdem durchgekommen. Das ist ein Ansatz. Es ist noch nicht das, was wir eigentlich wollen. Und wenn wir jetzt uns die Kette der Orangensaft-Lieferkette beteiligt haben, haben wir heute immer noch Kinderarbeit in Brasilien, haben wir immer noch Ausbeutung, haben wir Frauen, die nicht mal zu Hause bleiben können, um die Kinder zu versorgen. Wir haben keine Krankenstation. Das geht immer noch weiter. Wir sind 2024. Aber erste Dinge werden einklagbar. Und es wird jetzt, die Justiz ist ja dabei, die wird ja überhäuft von den NGOs mit Klagen, dass es schmerzhaft für die Großbetriebe wird. Und es werden Kampagnen gefahren, wo einfach gesagt wird, das macht, was weiß ich, Wesergold, Punica und Völke mit ihren Saft, dass das bekannt wird. Das kann rufschädigend sein und das Verhalten verändern. Das wäre eine politische Aktion.
Genau, von den Klagen liest man immer öfter. Jetzt auch wieder German Watch und Greenpeace haben gegen Klimaschutzgesetz geklagt. Ist das jetzt so der Ausweg, der gegangen wird, weil man sich von der Politik an sich, so bitter das klingt, eigentlich nichts mehr erwartet?
Ich kann nicht für alle reden. Also wenn du mich als einen fragst, der jetzt seit über 40 Jahren in all diesen Bezügen unterwegs sind, ich bin müde und ich habe eigentlich keinen Bock mehr, wie soll ich sagen, so noch Bildungsarbeit zu machen. Ich bin ein Fan für Radikalisierung im Denken. Ich bin ein Fan für Radikalisierung auch in den Aktionen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich auch als 80-Jähriger noch mal irgendwo ein Fabriktor blockiere. Wäre denkbar. Ich glaube, wir müssen draufsatteln, weil das geht den Bach runter und die Veränderung kommt zu langsam. Das Klima ist ja nur eins, aber die Handelsbeziehungen. Die Flüchtlingssachen werden durch diese idiotischen Maßnahmen der Faeser nicht verändern, dass Menschen zu uns kommen. Es ertrinken halt dann mehr, nicht? Wenn man sich das mal anschaut, Zentralafrika, da sind so viele Menschen, die keine Lebensgrundlage mehr haben. Der Weg in den Norden ist eigentlich programmiert.
Also keine guten Aussichten?
Nein, keine guten Aussichten. Und Politik, also ich weiß nicht, ob man das am Rundfunk sagen darf. Persönlich habe ich die Politik abgeschrieben, wenn die so weitermacht wie die Ampel und der Merz, der jetzt neuer Bundeskanzler werden will, das wird ja auch nicht besser. Wir brauchen noch, irgendjemand hat gestern am Fernsehen gesagt, das fand ich gut, wahrscheinlich muss uns das Wasser, das war ja so ein Spruch, das Wasser steht mir bis zum Hals, das war bildlich gemeint. Jetzt steht uns das Wasser wörtlich zum Hals. Vielleicht ist das Learning by Catastrophe.
Ich wollte gerade sagen, da muss erst die Katastrophe kommen, ja, dass ein paar
aber
Leute
aber dann ist aufwachen. Es zu spät, Dietmar. Ja. Das macht mir Angst. Fürs Umsteuern ist es zu spät.
Sagt Christoph Steinbrink. Er war seit den 90ern bis 2011 Leiter der Arbeitsstelle Eine Welt im Pädagogischen Institut im Referat für Bildung und Sport der Stadt München. Danach war er Dozent für globales Lernen an der Ludwigs-Maximilians-Universität München und Mitbegründer vom Zentrum Globales Lernen an der Universität Bayreuth. Und damit sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Die nächste Sendung aus der Reihe Gemeinwohl statt Profit, anders wirtschaften mit fairem Handel und solidarischer Ökonomie hören Sie dann am Dienstag, den 22. Oktober um 17 Uhr. Generell können Sie die Sendungen auf Radio Lora jeden vierten Dienstag und wenn es einen gibt, fünften Dienstag im Monat immer um 17 Uhr hören. Anschließend werden diese online auf lora924.de gestellt. Sie finden sie unter der Rubrik Hörbar in der Mediathek unter Podcast aktuell. Verantwortlich für die vergangene Stunde war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet. Und jetzt geht's weiter mit dem Lora Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten.
Die eben gehörte Sendung wurde gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.